Ganz herzlich willkommen. Es ist mir eine grosse Freude, euch auf dieser Jubiläumsfolge, nämlich der 20. Podcast Tête-à-Tête-Episode, zu begrüssen. Das Ganze macht natürlich mit einem Top-Gast immer noch mehr Freude. Und das war auf dieser Folge sicher der Fall gewesen. An dieser Stelle freut es mich natürlich, dass ihr wieder zuhört. Und hoffentlich habe ich nicht zu viel versprochen. Los geht's mit einer Unternehmerin und Gründerin von diversen Projekten im veganen Bereich. Viel Vergnügen und hoffentlich könnt ihr das eine oder andere mitnehmen oder lernen mit der Lauren Wildbolz.
Geht vorab, für die, die dich nicht kennen, wie bist du und was isst du?
Ja, also ich bin Lauren Wildbolz, habe vor knapp 14 Jahren das erste vegane Restaurant von der Schweiz eröffnet und habe mich seitdem in diversen Projekten vom Catering, das ich aufgebaut habe, und Kochkurs, die ich gebe, als Vegan-Expertin weitergebildet und bin dort immer noch auf dem Weg, Future Food, Zukunft, wie wir uns in Zukunft werden ernähren und in Form von der globalen Welterwärmung und auch mit der wachsenden Population, die, ja, sagen wir, die Probleme, die uns bevorstehen, dort bin ich, fühle ich mich dazu berufen, die Leute zu inspirieren mit der pflanzenbasierten Kulinarik und sehe dort das riesige Potenzial, dass die Leute immer weniger tierische Produkte werden essen. Mhm. Und ja, ich esse rein pflanzlich seit 14, 15 Jahren und bin aber auch schon Vegetarierin seit 14. Und am liebsten esse ich eigentlich sehr vollwertig, sehr farbenfroh, sehr biologisch, sehr fermentiert, sehr japanisch, sehr nordafrikanisch, sehr divers. Und vollwertig heisst für mich auch noch mit der Schale dran. Mhm. Also nicht nur vollwertiger Reis, sondern auch ein Bio-Rüebli mit einer Schale dran.
Ja. Wie gibt es ein und das andere Future Cuisine? Kommt ja nicht, das ist nicht einfach, du hast dich nicht hergekocht und denkst, das klingt noch gut, sondern das hat ja wirklich einen Hintergrund.
Genau, Zukunftsküche, auf Schweizerdeutsch kann man auch sagen. Es ist Zukunftsküche, die Lebensmittelindustrie wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren mehr und mehr plant-based sein. Automatisch, ohne dass das der Endkonsument entscheidet, sondern die Lebensmittelindustrie hat erkannt. Abgesehen davon, dass es sinnvoll ist, dass es auch günstiger zum Produzieren ist, rein pflanzlich, dass man weniger Probleme hat mit Verunreinigungen. Und der Future Cuisine wird sie mehr und mehr plant-based. Ich bin aber nicht eine religiöse, vegane Aktivistin, sondern es geht mir wirklich um aufzuzeigen, aufzuklären und auch kulinarisch zu inspirieren.
Wie hat sich das bei dir entwickelt? Also du hast ja vorher selber gesagt, du bist seit 14 vegetarisch unterwegs, sagen wir es mal so. Wie ist denn zum Beispiel bei dir der Schritt entstanden, wo du dann hast gesagt, jetzt wie die vegan oder eben plant-based, aber es kommt ja auf das Gleiche geben?
Die Frage ist mir schon so viel mal gestellt worden in Interviews, dass ich eigentlich jetzt dich muss zurückfragen, was an dieser Frage so spannend ist und ich dich für einen Moment muss interviewen und du musst mir sagen, was
ja, nein, also ich finde
alles so Wunder nimmt.
Ja, ich finde es eine gute Frage, gute Rückfrage, wenn man dem so will sagen. Mir nimmt es Wunder aus einem einfachen Grund, ich bin selber jetzt seit einiger Zeit ernähre mich vegetarisch und die Vorstellung, mich irgendwie vegan zu ernähren, kommt mir gleich irgendwie noch so vor, als wäre es noch ein Megaschritt. Und es gibt ja gleich viele Leute, die das so durchziehen, aber auf der anderen Seite, es interessiert einen, weil man sich, wenn man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, kommt man irgendwie automatisch an den Schritt, wo man sich auch mit dem beschäftigt. Und der interessiert einem halt ja, was ist die Überlegung dahinter, wie komme ich dazu, dass ich dann wirklich vegan mich ernähren kann. Oder ja, es muss nicht immer so schwarz und weiß sein, sondern mehr halt mich probieren, mehr vegan zu ernähren oder eben mehr pflanzlich und weniger tierische Produkte konsumieren. Und wo fängt man an? Also mit was hast du zum Beispiel angefangen? Hast du das Kaffee, das Latte Macchiato nicht mit Milch getrunken, sondern mit Hafermilch oder Sojamilch oder was auch immer? Oder hast Pizza nicht mehr, das war jetzt in meinem Fall ein gutes Beispiel, Pizza nicht mit Mozzarella, sondern mit.
Ja, am besten einfach den Käse einfach weglassen und hast eine mega feine Pizza und sie liegt dann nachher auch nicht mehr so auf. Und dann lässt er mir, ja, das ist ein guter Input, also danke für das Beantworten von dieser
Ja,
Frage.
sehr gerne.
Inspiriert mich auch, um dir jetzt ausführliche Antworten darauf, weil ja, es ist eigentlich genau der Milchkaffee gewesen. Also bei mir ist der Switch von vegetarisch auf vegan ist eigentlich ein körperliches Erlebnis gewesen. Sehr früh am Morgen, über mehrere Jahre, um 6 Uhr morgens Stanga-Yoga praktiziert in einer Schala. Ja, mein Körper funktioniert so, dass ich vor dem Yoga nicht kann, etwas essen kann. Sonst kommt mir so oben rauf, wenn ich einen Spine-Twist mache oder so. Und ich habe aber nach dem Yoga dann einen riesen Milchkaffee getrunken, eben so ein Latte Macchiato oder eine Schale, wie man sagt. Und das hat wirklich meine Energie einfach am Boden runtergehauen. Ich bin schon fast gemerkt, dass mich der Milchkaffee ein bisschen depressiv macht. Nach dem eigentlich tollen Gefühl nach dem Yoga, viel geschwitzt am Morgen früh, wirklich der richtige Groove zum in den Tag hineinkommen. Und dort habe ich das erste Mal meine vegetarische Ernährung, weil ich dachte, was ist los? Ich ernähre mich schon vollwertig, ich gehe immer an Merkur Biofood einkaufen, ich habe eigentlich schon ein hohes Ernährungswissen, habe auch dort schon als vegetarische Köchin geschafft. Irgendwie tut mir einfach die Milch nicht gut oder allgemein die Milchprodukte und so. Eier habe ich eigentlich kaum mehr gegessen, nur noch ein bisschen Käse, so ein bisschen Ziegenkäse oder so. Aber ich glaube, Joghurt, Milch und so. Und dann habe ich gedacht, ich mache ein Experiment. Und zwar, also ich bin dann schon dann auch straight und ziehe es dann voll durch. Und ich glaube auch, der Körper schlägt erst wirklich auf etwas an nach 3 Monaten. Also, ich habe teils Interviews gehört von irgendwelchen Reportern, die mal eine Woche vegan probieren und so, muss ich sagen, nein. Also, da gebe ich auch nicht mal mehr ein Interview und unterstütze die Bibi, weil ich sage, du musst 3 Monate machen, nicht eine Woche. Weil du wirst den Impact, also du spürst schon etwas nach einer Woche, aber den Impact hast du wirklich nach 3 Monaten. Und ich habe wirklich 3 Monate gesagt, ich kann nicht einfach nur einfach Milch weglassen, sondern ich muss das straight machen, ich mache voll vegan. Und was eigentlich passiert ist, also Haupteffekt war, mein Energielevel ist extrem hoch. Ich habe nach diesen 3 Monaten mehr Power gehabt wie davor und das ist jetzt in den 14 Jahren angehalten. Also es hat nie aufgehört, weniger Power zu haben. Natürlich muss man ein höheres Ernährungswissen haben und mit B12 und so schauen, auch wenn man dann schwanger ist und so weiter. Aber mein Energielevel ist so weit auf, meine Verdauung hat plötzlich perfekt funktioniert. Ich habe endlich eine wunderschöne Haut bekommen. Das sind einfach schöne Side-Effects. Aber dann, in dieser Zeit, habe ich natürlich auch recherchiert und über Veganismus nachgelesen und gemerkt, dass ich aus all diesen Gründen, die ich eigentlich als Vegetarierin beschlossen habe, Vegetarierin zu sein, aus Empathie der Tier gegenüber. Und dann ist aber auch der ökologische Aspekt dazu gekommen, ich muss sowieso Veganerin sein. Und dann hat das eigentlich auch so gegriffen nachher. Weil ich glaube mittlerweile auch Leute, die auf vegan umstellen, sind es nur machen aus Gründe von Diät, schlanker sein, eben schönere Haut haben oder einfach nur aus dem gesundheitlichen Aspekt. Und ich muss sagen, das ist eigentlich der egoistische Aspekt, wobei natürlich man für die Community auch etwas macht. Also Krankenkassenprämien gehen dann weniger auf, wenn man gesund ist. Und, oder? Das ist wie, wenn man nicht raucht und nicht so viel Alkohol trinkt und wenn man nicht übergewichtig ist oder so. Man tut ja dann trotzdem eigentlich am Ende auch etwas für die Community. Aber ich glaube, dass man dann wirklich dabei bleiben kann, beim veganen Leben, straight, voll vegan, vielleicht sogar eben ohne Ausnahme, muss wie noch etwas mehr greifen. Also ich glaube, der ethische oder der ökologische Aspekt oder auch ein politischer Aspekt, dass man die Lebensmittelindustrie per se auch hinterfragt, wie die funktioniert mit der Massenproduktion, dort muss wie noch etwas passieren. Weil ich habe schon gesehen, dass dann Leute nach vegan wieder irgendwie auf Paleo umsteigen, weil sie wirklich einfach nur auf ihre Selbstoptimierung vom Körper aus sind. Aber die andere Art, wie du es jetzt gesagt hast, dass man als Vegetarier kann einfach immer mehr tierische Produkte weglassen und probiert immer öfter vegan zu essen, das ist auch super. Was bei mir halt passiert ist in diesen 3 Monaten, und da kann ich auch dich dazu inspirieren, also wenn du gerne für dich selber kochst und die Sachen zubereitest oder für die Zuhörer da. Bei mir war so eine kreative Explosion in der Küche gewesen. Es ist eben nicht, das und das und das kann ich alles nicht mehr essen oder kann ich nicht mehr jetzt brauchen zum Kochen, sondern es hat sich plötzlich mir eine ganz neue Welt aufgetan. Und ich habe plötzlich angefangen mit viel mehr Getreidesorten, mit viel mehr Linsen, mit viel mehr verschiedenen Gemüse, verschiedenen Früchten zu experimentieren, mit Nüssen und Samen, spannenden Öl. Weil in der vegetarischen Küche ist es einfach. Du haust dir einfach nur Spiegelei in die Pfanne oder noch ein Stückchen Käse dazu und dann you got the meal oder you have a okay meat. So. Aber im veganen Bereich muss schon ein bisschen, also man wird wirklich, und ich muss sagen, ganz viele Veganer sind mega gute Köche und kreative Köche und auch Kulinariker. Das denkt man gar nicht. Man meint, die sagen irgendwie Spassverderber und haben auch nichts am Hut mit Genuss. Aber das ist überhaupt nicht so. Es ist im Gegenteil, es tut sich wirklich so eine ganze neue kulinarische Welt auf. Und darum, glaube ich, habe ich das dann auch zu meiner Berufung und meinem Beruf gemacht. Eben Berufung, der Beruf, dass bei mir in allen meinen Projekten, die ich mache, sechs Kochkurs, Kochbücher, die ich schreibe, Caterings, die ich mache, es geht immer um die Inspiration und den Horizont, die Horizonterweiterung. Die Leute aufzeigen, es ist nicht das und das und das, du darfst alles nicht mehr essen, sondern schau, ich zeige euch, all das, also auch die Opulenz dabei eigentlich.
Yes, ja, es kommt ja vielleicht auch gut, weil man sich so beschränkt auf das, was man halt immer isst und dadurch halt gar nicht weit die Augen macht, das Blickfeld erweitert und sieht, was es eigentlich wirklich noch alles gibt. Wenn man sich jetzt eben vegan ernährt, ist man quasi ein bisschen dazu gezwungen und muss es halt machen. Aber es ist spannend, was du sagst. Ja, bei mir, denke ich, wäre es ähnlich, weil, also du hast ja gesagt, wie du eigentlich das brauchst, so all in auf vegan quasi, weil es nicht so, ja, jetzt Gefühl bei den Leuten, die so sagen, jetzt esse ich mal ein bisschen weniger Fleisch, jetzt trinke ich mal ein bisschen weniger Alkohol, es ist halt immer gefährlich, weil ich weiß nicht, ob es der Mensch braucht oder an was es liegt, aber es ist halt keine strikte Linie und ja, jetzt trinke ich mal noch ein Bier mehr, jetzt esse ich gleich ein bisschen Fleisch. Ich finde, das ist für mich persönlich, denke ich, auch schwierig. Weil eben, das heißt, jetzt in meinem Fall wäre es jetzt zum Beispiel, lange mal das Ei weg, jetzt ist mal da ein weniger Käse, jetzt gibt es mal kein Raclette. Und dann haben wir eine andere Phase, dann denkt man, ja, egal, lass ich. Und ja, das ist irgendwie auch nicht zielführend, von dem her sehe ich das schon. Aber wie würdest du das Ganze zum Beispiel jetzt angehen?
Das Coole ist halt, wenn du strikt machst, was es dann ja gibt, also wenn du das Körpergefühl dann erlebst und dich so wohl fühlst und deine Verdauung plötzlich so gut funktioniert, dann willst du ja gar nicht mehr zu. Mhm. Und auch mit dem Käse ist es halt schon so, dass sobald du eigentlich aufhörst, Käse essen, fängt der an für dich zu stinken. Also wenn nachher in Käse, wenn länger kein Käse ist, gehst du in ein Käseläderli und das haut dich hinten raus. Du kannst dich vielleicht schon noch erinnern an den Geschmack vom Käse und an den rezenten Käse und der Mozzarella und wie das geschmeckt hat und wie du es gern gehabt hast. Aber wenn du dann eigentlich wieder in Berührung damit kommst, dann bist du wie schon abgewöhnt. Mhm. Und ja, und es gibt aber dann auch Produkte wie, ich weiß gar nicht, zum Beispiel der geräucherte Rüebli-Lachs oder so. Ich bin eigentlich gar keine Lachsesserin gewesen und es gibt vegane Produkte, die Sachen imitieren. Das ist natürlich eine andere Diskussion, wie sehr man es imitieren soll und wie chemisch oder nicht und wie natürlich und so. Da habe ich auch noch viele Informationen dazu, aber es gibt vegane Produkte, die ich jetzt eigentlich fast wieder gerne, zum Beispiel Gamembert, habe ich früher als Vegetarier nie gegessen. Yeah. Gamembert New Roots liebe ich, oder? Also ich entdecke auch vegane Sachen, die eigentlich so ein bisschen sollten sein wie das Original, die ich eigentlich lieber in veganer Form habe als im Original. Mhm. Und das finde ich auch spannend, oder? Wie man da eigentlich so neue Geschmäcker entdeckt und entwickelt.
Ja, ja, und vor allem, es gibt ja viele spannende Sachen, zum Beispiel der Gamembert, da werde ich glaube so aus Cashew-Nüsse hergestellt oder der Lachs aus Rüebli, glaube ich, irgendwie ja. So. Ja, das ist ja das Berner Unternehmen.
Genau, ja, der Fredi ist ein Freund von mir, ja.
Ah, sehr schön.
Ja, die machen das richtig gut.
Ja.
Ja, und die mit dem Lachs auch, gell, ist auch Startup aus Bern.
Ja,
die mit dem Rüebli-Lachs, mit dem Smoked Carrot-Lachs, wo gibt es, glaube ich, im Gob.
Ja.
Die sind aus Bern,
Die sind aus Bern, okay.
Ja.
Ah, cool. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man das macht. Also ökologische Gesundheit, dir liegt. Warum hast du das Gefühl, Zukunft? Also wegen der Umwelt oder wegen dem eigenen Körper oder wegen dir liegt. Jetzt zum Beispiel bei Milch finde ich ein gutes Beispiel, warum ich es würde verstehen, keine Milch mehr zu trinken wegen dir liegt. Jetzt als Beispiel. Aber warum siehst du grundsätzlich als Zukunft?
Ja, gut, also da die Milch ansprichst, der Milch, Alternativ-Milchmarkt ist natürlich, der ist am explodieren, unabhängig von Veganer oder nicht. Wir haben ganz viel, und das hängt speziell mit der Laktoseintoleranz zusammen. Also in Asien haben wir bis zu einer 70-prozentigen Laktoseintoleranz und in der Schweiz immerhin noch als bis zu 40% sind, und viele wissen es nicht einmal, aber viele Leute merken, dass ihnen eigentlich Milch nicht gut tut, oder wenn sie mal eine alternative Milch kaufen und die Woche trinken und im Kühlschrank haben. Also es sieht man ganz vielen Haushalten bei Leuten, die jetzt nicht mal Vegetarier oder vegan leben, dass sie Alternativmilch trinken und nicht mehr Milch trinken. Also dort ist wie nochmal ein anderer riesiger Boom. Dann Zukunft, rein plant-based wird sicher nicht gerade in den nächsten Jahren sein. Aber man wird immer mehr pflanzlich essen, es wird immer mehr rein pflanzliche Produkte geben. Es gibt auch so komische Hybrid-Produkte wie irgendwie ein Burger, wo halb Fleisch, halb veganes Fleisch ist. Also so Sachen gibt es schon im Migros und im Coop. Aber so die richtigen Hybrid-Produkte werden eigentlich Mixture sein zwischen einem molekularen, also rein pflanzlichen Burger, mit Cell-Fat. Also bevor es eigentlich, also Cell-Meat ist ja in Singapur schon auf dem Markt, aber in der Schweiz wird es noch länger gehen, auch weil es ja genmanipuliert ist und überhaupt verboten ist. Aber was kommen wird, werden so Cell-Fats und Oils sein, wo man dann aber in die molekularen Burger reinmischt. Und das sind eigentlich so Hybrid-Varianten, wo einfach so identisch wie das Fleisch schmeckt, und die Leute werden mehr und mehr von diesen Sachen auch essen, weil die Lebensmittelindustrie das auch anbietet. Und ja, dort sehe ich schon einen riesen Shift. Also es gibt auch eine Studie von Silicon Valley, Rethink X Study about Agriculture and Food. Und dort besagt es eigentlich, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren wir 50% von unserem tierischen Lebensmittelkonsum werden downsizen, einschränken. Und ja, das sehe ich schon im Kommen. In der Schweiz, es ist ein Käseland und die Milchlobby ist dort stark. Und wir sind da sehr hinterdrein. Also wenn man nach Italien schaut, wie die vegane Szene und die veganen Restaurants rauspoppen, oder wenn man nach Deutschland und Berlin schaut, was dort abgeht, dann sind wir natürlich da woanders. Aber es geht jetzt recht schnell vorwärts, doch.
Und eben, was hast du für den Hauptgrund dafür? Gleich Gesundheit oder mehr die Umwelt? Oder nochmal etwas anderes?
ja, ich wünschte natürlich auf eine Art, dass auch, dass wir wie das so ein bisschen die Achtsamkeit und das größere Bewusstsein auch stattfindet. Eben, vielleicht kann man auch durch ein besseres Bewusstsein für seinen Körper und was einem gut tut, auch ein größeres Bewusstsein für das Environment und die Umwelt und Zukunft generieren. Und das würde wiederum den Effekt haben, dass man auch aus Empathie den Tieren gegenüber weniger die tierischen Produkte isst. Das wäre natürlich mein grosser Wunsch. Ich glaube aber mehr, dass viele Leute, die einen gewissen Intellekt haben, überzogen werden können mit ökologischen Aspekten, dass es einfach sinnvoll ist, weniger tierische Produkte zu essen, wegen unseren Wasserressourcen, wegen unseren Böden, die kaputt gehen. Und dann natürlich sozusagen eben das Ego-Eating, das selbstoptimierende Teile, das Intelligent Eating Movement, wo einfach mehr und mehr auch auf Plant-Based geht, weil es einfach definitiv auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass eine sehr gesunde Ernährung kann sein, wenn man ein hohes Ernährungswissen hat und sich sehr vielfältig ernährt. Ja.
Ja, etwas, was ich spannend finde, was du gesagt hast, mit bezüglich Achtsamkeit, das denke ich, würde auch in anderen Bereichen helfen, wenn wir das mehr hätten. Also, gerade wenn ich schaue auf dem Bahngleis, wie viele Leute nach wie vor ihre Zigaretten am Boden werfen, schon 10 Meter nebenan in den Köderkübel. Ja,
Ja.
da habe ich das Gefühl, müssen wir nicht mal vom Essen anfangen reden, wenn so Sachen nach wie vor das Problem sind.
Ja, du, manchmal, ich denke auch, wenn ich wirklich schaue, was eigentlich, man ist ja auch so ein bisschen in einer Bubble, oder?
Oh ja, definitiv,
man
sich, ja.
Oder man merkt zwischendurch wieder, dass man eigentlich in einer Bubble ist und dass der Mainstream halt ganz anders funktioniert. Also ich bin mit dem TGV nach Paris gegangen, mit meiner Tochter, und wir sind im Disneyland gewesen, und ich meine, dort siehst du richtig, das ist so, wie die Massen eigentlich funktioniert und was der Mainstream konsumiert, wie die drauf sind. Und dort habe ich natürlich auch grosses Bedenken, wie, also ich habe mir auch überlegt, an dem Wochenendtrip in Paris, wie kann man die Massen inspirieren? Also, oder weil der, vielleicht die Argumentation und der Level, wenn ich eben meine Bubble und meine Peers sozusagen inspirieren, um weniger Fleisch zu essen, wird beim grossen Mainstream vielleicht gar nicht funktionieren. Wie kann man die, also sicher aufklären, aber eben auch mit was für Produkt kann man die inspirieren. Und darum stehe ich eigentlich auch für die Imitatprodukte. Also ich glaube wirklich, ich brauche sie nicht unbedingt in meiner persönlichen Küche oder in meinem Angebot. Also ich arbeite jetzt nicht mit einem Beyond Meat Burger und ich brauche nicht Omnipork von China, um irgendwie eben ein Fleischimitat an meine Caterings anzubieten. Aber ich supporte die Produkte und ich arbeite mit denen in Form für andere Kunden bei Tastings. Mhm. Ich informiere über die Produkte und ich glaube, was immer noch nicht passiert ist, ist, dass die Leute nicht verstehen oder Konsumenten nicht verstehen, dass die Produkte für Fleischesser sind. Sie meinen immer noch, die Produkte sind für die Veganer und Vegetarier. Aber das ist nicht so. Jemand, der lange vegan oder vegetarisch lebt, der macht sich ein feines Linsengericht. Oder der findet fermentierten Tofu oder Tempeh-Tol. Der braucht nicht einen Beyond Meat Burger. Vielleicht ab und zu, aber für die Leute, die Produkte wirklich sind, das ist eigentlich für Fleischesser, die wollen etwas wirklich imitiertes, identisches haben, dass sie das Craving nicht haben und dass sie einfach etwas plant-based anstatt dessen haben, was genauso gut ist. Mhm. Und genauso, dass eben das Craving eigentlich tut nähren.
Ja, ich sehe, wie Mensch. Erzählst du mal vielleicht, was du überhaupt alles machst, damit es Leute ein bisschen einordnen. Du machst ja von Cake über Catering, Plantbox bis hin zu Büchern, alles Mögliche. Du bist sehr unternehmerisch aktiv. Vielleicht willst du sagen, was du alles machst, damit es Leute ein bisschen einordnen können und ein bisschen ein Bild dafür bekommen.
Ich habe mich in den letzten 14 Jahren mit der pflanzlichen Ernährung, mit dem Veganismus zu tief beschäftigt in diversen Projekten und auch sozusagen Firmen, die ich gegründet habe. Also mein Catering, wir machen mittlerweile Events ab 80 Personen aufwärts. Wir machen Koscher-Hochzeiten für 250 Leute, vegan koscher. Wir machen dann Business-Events für Banken. Dann gebe ich Kochkurse seit sehr vielen Jahren. Mittlerweile gebe ich eigentlich nur noch vegane Achtgang-Menü, weil es dort auch wieder um die Opulenz geht, dass ich die Leute inspirieren an einem Abend und ihnen aufzeigen möchte, wie vielfältig die Küche sein kann. Mhm. Und in den letzten, sagen wir, 4-5 Jahren ist eigentlich das Thema Future Food, nachdem ich mich auch ausgiebig mit Lebensmittelabfällen noch beschäftigt habe, weil ich gemerkt habe, also wenn man dann das Fleisch und den Fisch noch wegrührt, das ist dann ein riesen Verlust und nur noch traurig, oder das ganze Getreide und das ganze Wasser, das man eigentlich dort innen da hat, um das Produkt überhaupt auf den Markt zu bringen, und dann rührt man es noch weg. Aber mit dem Future Food, das ist eigentlich so in den letzten Jahren dazugekommen, so einfach die Frage, wie werden wir uns wirklich in Zukunft ernähren, was für Optionen haben wir, eben was passiert es gibt wieder der Plant-Based-Bereich, der mit alten Verfahren wie ein Extruder oder so funktioniert, das hat man schon in den 40er Jahren erfunden, wie man das Texturing von Seitan oder so oder eben so einer veganen Wurst kann mehr herstellen. Aber dann gibt es eben neben dem einfach Plant-Based mit diesen alten Verfahren gibt es die molekulare Bewegung, wo man eigentlich wirklich die biochemische Zusammensetzung von einem Produkt knackt und die eigentlich mit Erbsenprotein auch pflanzenbasierte Mittel zusammenstellt, also nicht eigentlich chemisch zusammenstellt, sondern einfach den biologischen Code sozusagen probiere, zu knacken oder zu imitieren mit pflanzlichen Produkten. Das kann, können auch Nüsse und Samen sein oder eben vor allem Proteinquellen wie Erbsen, Bohnen und so weiter. Und man macht mit denen dann so das Pulver. Und dann gibt es aber auch die zellulare Bewegung, wo man eben wirklich Zellen nimmt von einem Tier und die dann im Labor eigentlich lässt wachsen und so eigentlich ein Stück Steak herstellt. Und dort geht es so weit, dass es zum Beispiel ein Start-up gibt in Silicon Valley von Veganern, wo wenn Cell mit auf den Markt bringen, wo nicht animal sourced ist. Also da passiert total spannendes Zeug. Und ich habe mich eigentlich mehr und mehr, also neben allen diesen Projekten und Arbeit, die ich in den letzten Jahren umgesetzt habe und jetzt am Laufen ist, Plantbox war ein Start-up, das ich während dem Lockdown kreiert habe. Ich habe den Leuten eine Kochbox heimgeschickt und ein paar Videos gedreht und ihnen einfach probiert, auch privat in der Küche die Inspiration zu geben. All die Sachen laufen, aber ich sehe mehr und mehr mich eben in dem edukativen Inspirationsbereich berufen, dass ich die Leute erreichen will. Und ich schaffe das seit längerem an einem Bewegtbildformat und setze eigentlich im Moment all meine Energie in das, dass wir können so wie eine Art von Serie produzieren, wo wir dann die Leute eigentlich auf den Weg mitnehmen und eben all die tollen Startups und Produzenten gehen porträtieren und den Leuten näher bringen, was alles schon auf der Welt Tolles gibt in diesem Bereich.
Damit man ein bisschen inspiriert wird und einen Einblick bekommt in die Richtung, würdest du das Gefühl hast, damit kannst du die meisten Leute erreichen, oder? Wie verstehe ich das?
Genau, ja, ist in erster Linie. Also es ist schon immer so gewesen, vielleicht so kann ich zu meiner Working-Philosophie sagen, ich habe mir nie am Anfang den Business-Case überlegt. Wenn ich irgendein Projekt kreiere oder wenn ich anfange, ein Kochbuch schreiben oder so, ich überlege mir nicht, mit was verdiene ich das Geld, sondern ich überlege mir, was möchte ich machen, und es geht mir immer darum, um etwas bewegen und verändern. Und dann im Nachhinein kommt dann irgendwann mal so, ja, aber wie kann man das skalieren oder wie kannst du damit Geld verdienen? Da kommen dann meistens die anderen, die mich das dann fragen, wenn ich schon längst im Projekt bin und am Arbeiten bin. Ja, aber was ist eigentlich dein Business Case? Und ich so, ups, haben wir gar nicht überlegt. aber meistens funktioniert es eben trotzdem, weil es halt einfach authentisch ist und weil ich kann fleissig sein und an die Sache auch glaube. Und ich glaube auch der Zeitgeist, so das Gefühl, für die Sachen. Also beispielsweise beschäftige ich mich jetzt seit längerem auch mit entalkoholisiertem Wein und mit dem, also ja, mit einfach alkoholfreiem Leben. Und ich glaube, das hat auch, wird in Zukunft, das ist noch so völlig, wenn ich jetzt von dem rede oder von alkoholfreien alkoholfreien Bars oder so. Wenn jetzt mit den Leuten über das redest, das ist so wie out of space und niemand kann sich das vorstellen. Aber ich habe noch ein gutes Gefühl für Zukunftstrends und ich bin überzeugt, in 10 Jahren wird es in Zürich auch alkoholfreie Bar geben mit tollen alkoholfreien Drinks und Champagner und allem drum und dran. Also es wird etwas sein, wo unsere Gesellschaft einen Platz wird finden. Im Moment ist es noch alkoholfreie Bier, okay, alkoholfreie Wein, schmeckt chemisch und so. Aber da tut sich total viel. Also da passiert wirklich viel.
Ja, also es wäre grundsätzlich auch verständlich, wenn so wie ein guter Leute weiss sich betrinken, aber wenn du das Geschmackserlebnis gleich hättest von einem guten Bier jetzt und die Dosis Alkohol, quasi Gift, nicht mystisch geben, also.
Ja, genau. Ja, total. Eben, wenn du etwas kannst trinken, das genau gleich schmeckt wie Wein und ein Genuss ist und du kannst es zum feinen Essen haben, beim Italiener oder so, ein gutes Glas Rotwein. Warum, also, eben, im Moment denken viele, wieso sollte ich dann den Preis für ein Glas Wein zahlen, wenn es keinen Alkohol drin hat. Und sie verstehen noch nicht, dass man ja trotzdem den Wein herstellen muss und die Trauben muss pflücken und wenn das wirklich eine gute Qualität sein soll, dass das auch seinen Preis hat, aber das wird cool, ja.
Ja, yeah. Also ich habe das Gefühl, es gibt ein ähnliches Beispiel, ein Parallelbeispiel zum Veganismus. Also es, ja, einfach halt noch viel mehr in den Kinderschuhen als der Veganismus.
Ja, Und weißt du, in welcher Hinsicht auch, indem du eigentlich polarisierst mit deiner Präsenz am Tisch. Also als Vegetarier kennst du es wahrscheinlich auch und als Veganer noch mehr, wenn du am Tisch hockst mit 10 Leuten und alle essen Fleisch oder vielleicht hat es noch einen Vegetarier und du bist der Veganer, dann kommt irgendwie, ja, aber wieso und so und wie lange dann schon. Und dann am Ende läuft es noch darauf raus, dass es dann heisst, ja, ihr Veganer müssen immer irgendwie über das diskutieren und müssen immer über das reden. Und du merkst so, komisch. Die haben angefangen, mich gefragt. Ich habe nur irgendwie auf der Karte etwas Veganes bestellt und ich wollte gar nicht darüber reden. Und am Ende wird er gesagt, ja, ihr, weil du bist eigentlich mit deiner Präsenz bist ein Störfaktor, weil du erinnerst die anderen daran, dass sie ihr Fleisch essen. Und mit dem Alkohol, glaube ich, ist das noch viel extremer, weil Alkohol ist in unserer Gesellschaft so anerkannt und so eine Normalität. Es gibt ganz viele Leute, die täglich auch am Montagabend ein Feierabendbier trinken. Und wenn du dann kommst und sagst, ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken, und zwar bis ans Ende von meinem Leben, das macht etwas mit den Leuten.
Du trinkst mittlerweile gar keinen mehr.
Ich habe die Vision von mir selber schon lange gehabt, dass ich irgendwann mal alkoholfrei leben will. Weil ich habe die spannendsten Biografien und Werdegänge, die ich von Menschen gelesen habe, das sind meistens Leute, die aufgehört haben, Alkohol trinken oder kein trinken, einfach per se. Und darum habe ich gedacht, das wäre so der letzte Puzzlestück für mich, um wirklich das erreichen, was ich möchte in meinem Leben. Und das war wie so auf meiner Bucketlist sozusagen gewesen, so, aber on hold, weit weg. Und dann hatte ich 2-3 Inputs gehabt, dass ich zum Beispiel auch meinen Elektro-Töff verkauft habe, weil es einfach sehr gefährlich ist und ich eine Tochter habe, die erst 7 ist. Ich habe mir gesagt, wenn sie 18 ist, dann kann ich wieder einen Elektro-Töff fahren, bis dann gibt es eh noch viel coolere Maschinen. Kann ich mein Leben aufs Spiel setzen, aber jetzt, wo ich noch so eine junge Tochter habe und wo ich auch meine Caterings noch mache, ich will nicht am Rollstuhl an Caterings arbeiten gehen oder einfach gar ganz verschwinden vom Planeten, ich habe noch viel zu tun. Ich muss meinen Töff verkaufen und dort habe ich auch die Intuition gehabt und bald werde ich das in Angriff nehmen und alkoholfrei leben. Und dann hat es einfach jetzt so ein paar Momente gegeben, wo mir eigentlich dabei geholfen haben, das wirklich für mich ganz zu entscheiden und ich lebe jetzt alkoholfrei seit ein paar Wochen. Aber ich weiss, dass bis das Ende von meinem Leben wird sein. Und das Interessante ist eben auch, dass jetzt in dem Prozess, dass so, ich sehe jetzt plötzlich so klar, wo mich der Alkohol auch von ganz vielen Sachen abgehalten hat. Mhm. Zum Beispiel am Abend, wenn du ein Aperol trinkst, nachher liegst du nicht mehr ins Bett und liest noch ein Buch. Oder eben am nächsten Morgen bist du einfach nicht so ganz fit und vielleicht machst du ein bisschen weniger Sport, weil du Alkohol getrunken hast. Und es gibt so viele Orte, wo ich jetzt plötzlich sehe, dass für mich so ein riesiger Benefit ist, dass ich das nicht mehr mache. Mhm. Dass für mich der Verlust und gar nicht mehr gross ist. Und ich thematisiere es auch nicht. Wenn ich jetzt Leute auf einen Drink treffe, also sie kennen mich, mich kennen alle als Champagnerliebhaberin und ich trinke gerne ein Glas. Ich bin aber nie wirklich betrunken gewesen. Also bei 3 Gläser ist bei mir dann auch genug, oder? Aber ich thematisiere das im Moment dann gar nicht so, weil ich möchte mich gar nicht auf so eine Diskussion einladen. Ich wollte ja trotzdem geniessen, den Abend mit jemandem und ja.
Also ich sehe es spannend. Ja, ich sehe es genau gleich, wie du sagst, weil als Vegetarier zu dem, was du vorher gesagt hast, kommst du so durch. Also du, wenn du im Restaurant etwas bestellst, es könnte einfach sein, dass das per Zufall das hast bestellt, weil du kein Fleisch hast. Und das fällt eigentlich nicht so auf. Wenn dann die Leute merken, du bist Vegetarier, dann kommen die Fragen. Bei Vegan, wenn du vegan bist, ist es fast unumgänglich, weil du für ein Restaurant und nicht immer halt etwas Veganes wirklich so direkt bekommst. Aber beim Alkohol finde ich es wirklich nochmal eine Stufe krasser, weil zum Beispiel, wo die meisten ja von Alkohol trinken, so in meinem Alter, vor vielleicht 6-7 Jahren, habe ich so gar keinen Alkohol getrunken. Und da ist wirklich immer direkt die Frage, warum trinkst du keinen Alkohol, es wäre doch viel lustiger, keine Ahnung was, also du kennst dich auch selber. Und sobald du schon mal ein Glas Wein trinkst oder so, wird es wie akzeptiert und dann ist alles gut. Aber das ist wirklich so, die Leute, wie du jetzt sagst, müssen sich dann selber hinterfragen und das haben sie nicht gern. Also, klar, die meisten Leute haben es nicht gern, wenn du sagst, im Fall du hast da vielleicht etwas, wo du mal Gedanken musst darüber machen. Und ja, und das ist halt dort wirklich, das finde ich, glaube ich, sehr vor Augen geführt. Und wegen dem ist es halt, ja, wir sind auch immer schnell darauf angesprochen, immer zu einem Gewissen.
Ja, ich habe das Glück, dass mein neuer Partner schon 5 Jahre lang mal alkoholfrei gelebt hat und er hat mir jenste Tricks gezeigt, wie man eigentlich einfach nicht auffällt als Nicht-Alkohol-Trinkerin. Mhm. Und ich befolge die Tipps und bis jetzt ist wirklich, bin schon ein paar Situationen gewesen, wo mein Gegenüber gemeint hat, ich bin voll am Mittrinken und niemand hat es gemerkt. Und ich meine, sie dann auch nicht böse und ich wollte ja niemanden anlügen, aber im Moment fühlt sich das einfach für mich am praktischsten an. Und es ist ja jedem seine eigene Entscheidung, ob er trinkt oder nicht und was er bestellt. Und ja. Von dem her, ja, also ich kann es nur empfehlen, auch ausprobieren, eben ab und zu mal einen Abend zu skippen und zu sagen, nicht, aber dann die anderen es gar nicht wissen lassen, sondern sich einfach vielleicht ein alkoholfreies Bier bestellen und sich den Wein einschenken lassen, aber dann am Wein einfach nur ansetzen oder anstoßen, aber den Wein gar nicht austrinken. Und am Ende, alle anderen haben nachgeschenkt bekommen. Und wenn du gehst, am Ende lässt du das volle Glas stehen und alle meinen einfach, du hättest das letzte Glas nicht mehr mögen, oder? Das ist eigentlich mega praktisch. Also, es ist gar nicht so schwierig, dem Gruppenzwang zu entzweichen.
Ja, ich sehe weit, Mensch. Etwas optisch sehr ansprechend sind deine neuen Kugelcake.
Danke, ja.
Ich bekomme immer leicht Hunger, wenn ich es irgendwo sehe, ob auf Instagram oder auf deiner Webseite oder wo immer. Was ist die Überlegung dort dahinter? Gehört es zu deinem Catering-Konzept, das du anbietest, oder ist es ganz separat zu betrachten? Das, immer, ja, das passt ja eigentlich auch dort rein.
Ja, also man kann sagen, dass eigentlich die Kubos und der Planbox sind die ersten Produkte, die ich kreiert habe, abgesehen von den Kochbüchern natürlich. Mhm. Und sonst bin ich eigentlich immer, habe ich alles Dienstleistungen, die man kann bei mir buchen kann. Und also eben so ein Vortrag, Keynote Speech, so Future Food oder das Catering oder auch Kochkurs, die ich anbiete. Oder auch Gastroschulungen, die ich mache für Restaurants. Aber der Kubo ist definitiv ein Produkt. Ich habe dort auch 2 tolle Partner. Also der Matthias Tisso ist unser Patisserie-Produzent aus Adliswil, Zürich. Ein ganz toller Patisserie-Hersteller, der aber auch unser Partner ist. Und dann habe ich noch einen Gastronom an der Seite, der wirklich total wiff ist. Also ich bin nicht allein Kubo-Inventorin. Aber es ist ein Raw Cake. Klassischer Raw Cake ist ja mit Dattel-Mandelboden und wir haben dort etwas Spezielles gemacht und auch lang rumgetüftelt. Es gibt einen Classic Kubo, wo alle haben eigentlich so eine Schokoladenganache noch in der Mitte drin und es ist also ein Farbenspiel. Es ist aber alles also wir arbeiten mit natürlichen Produkten. Es ist nicht irgendwie chemisch oder mit Farbverstärker. Und wir haben verschiedene Saisons noch kreiert von diesen Desserts. Und es ist wirklich so ein sehr edler Dessert, wo jetzt demnächst schon im J.D. Andermatt oben ein Tasting mit der Kronenhalle bin ich gewesen, das Tasting im Parkhotel Fitznau, nehmen jetzt ein Sortiment für Bankett. Wir selber natürlich seit schon mehreren Jahren haben im Catering Angebot gehabt, der Kubo Classic, und jetzt haben wir eben noch die anderen Saisons kreiert. Und es gibt eben jetzt bereits in einem Delikatessengeschäft, in einem grossen Laden in Jemoli in Zürich, wo man dann kann als Endverbraucher einfach einzeln posten. Also wenn jemand mal in Zürich ist und dann probieren, kann man gerne in Jemoli gehen. Und dort bei Best of Zürich sind wir in dieser Kategorie, bei der Patisserie, nach dem Kubo fragen von der Laurin und dann kann man das degustieren.
Ja. Best of Zürich, also Food Zürich, das ist Ende Monat.
Food Zürich, genau. Im September, das sind 10 Tage, wo die ganze Stadt eigentlich in ein Food Festival umgewandelt wird. Die machen etwas ganz Tolles, das Food Zürich. Und wir sind dabei, ich bin zusammen mit Luja, ein tolles Startup, das jetzt nach Planted kommt, wo mit Okra, mit einem Abfallprodukt von der Tofu-Herstellung, weiß man schon seit Hunderten von Jahren, hat man in Japan schon gemacht und in Asien allgemein, eigentlich auch eine alternative Proteinsource herstellt. Und wir machen dort einen Zehngänger, wo wir eigentlich ein bisschen durch die Geschichte vom Mock-Meat, also die Geschichte vom Fleisch imitieren, was eigentlich als Tradition aus dem buddhistischen Kloster kommt, woher auch der Veganismus, Vegetarismus herkommt, Non-Violence Living, gewaltfreie Leben herkommt, bringen wir so über 10 Gänge, vermitteln wir am Abend ja, so kulinarische Hochgenüsse. Kostet 190 Franken, aber es gibt das Wine Pairing oder auch ein Soft Wine Pairing, also das Virgin Wine Pairing dazu. Und es wird sicher ein ganz schöner Anlass. Es ist am 23. September in der Binz im Rahmen des Food Zürich.
Ja. Genau. Und gibt noch freie Plätze?
Gibt noch freie Plätze, ja.
Sehr gut. War. Das wäre noch so eine Gelegenheit, eben neben dem Kubo Cake wirklich bei dir so können, als privater Konsument können zu essen.
Genau, also ja. Bei den Kochkurs muss man halt selber kochen, aber dann kommt man natürlich auch in Genuss von meinen Rezepturen. Und an dem, also an Dinner-Events, die ich öfters mal ein paar Mal pro Jahr mache, oder eben, wenn man das Glück hat, und noch ein Catering bei mir ist. Und beim dem 10-Gang-Menü übrigens haben wir auch den Kubo dann als Dessert dabei, als kleines Stückchen zum Degustieren.
Ja, sehr ja. Schön. Ja, weil sonst ist es ja, glaube ich, nicht wirklich möglich, bei dir zu essen, weil Restaurant hast ja mittlerweile, glaube ich, viel Käse aktuell. Kommt ihr dann vielleicht wieder?
Genau, es gibt einfach immer wieder jetzt wie mit dem Maison Raisin auch, wo ich manchmal so auf Mandatsbasis mal wo mithelfe, mal unterstütze, eben Gastroberatungen mache. Aber selber ein Restaurant haben werde ich nicht mehr. Ich unterstütze lieber ein Restaurant, um besser plant-based zu kochen oder ganz vegan zu werden. Aber ein eigenes Restaurant habe ich mir vor 12 Jahren, als ich meins verkauft habe, an die Firma Soyana, habe ich mir gesagt, das mache ich nicht mehr, weil ich möchte eigentlich flexibel bleiben. Aha, und eben brauche sehr viel Energie für meine anderen Projekte.
Ich sehe das. Dann hätten wir das auch geklärt, wo man die findet zum Essen. Kubo Cake im Jelmoli in Zürich ist der Place to be, um von dir etwas zu essen. Ja, vielleicht noch etwas Letztes, wo von dir ansteht. Du organisierst jetzt, glaube ich, so Retreats. Wie kommt das? Das hat jetzt eigentlich gar nichts mit Essen zu tun. Gut, du kommst ursprünglich ja eh nicht aus. Du bist ja nicht gelehrte Köchin, sondern du hast Kunst studiert. Und kommst von dieser Seite, ist sehr spannend eigentlich. Gut, Kubo Cake, die sind eigentlich auch ein bisschen Kunst.
Ja, ich habe eigentlich in meinem Kunststudium schon den Plant-Based Food als mein Medium genommen. Mhm. Also ich habe 4 Jahre lang mit Lebensmittelabfall während meinem Bachelorstudium vegan gekocht und habe dann ein Restaurant kreiert aus altem Holz gebaut, mit Abfall gebaut, und wir haben frisch aus dem Müll gekocht, dort immer einen Dreigänger. Und meinen Masterabschluss habe ich mit Erde gebacken. Eigentlich nur das ein Element weitergegangen, woher die ganze pflanzliche Nahrung herkommt und wo auch eigentlich das Vitamin verfügt, das wir sonst in der pflanzlichen Ernährung nicht bioverfügbar haben. Das B12 ist ja in der Erde eigentlich sehr reich enthalten. Und von dem her, ja, ich habe Kunst studiert, um künstlerische Strategien zu nutzen für meine kommerzielle Arbeit, und habe eigentlich während meinem ganzen Kunststudium bin ich schon an meiner Firma und an der Future Cuisine am Arbeiten und habe das auch involviert in meinem Studium. Also ich habe sehr spät eigentlich noch angefangen, das Studium zu machen. Von dem her ist es wie so stimmig. Und mit den Retreats vor dem Lockdown, muss ich sagen, sind wir auch mit den Caterings, haben wir gesagt, wir machen nur Caterings ab 80 Personen aufwärts, und sind auf einem recht hohen Pferd gewesen, nach 10 Jahren Catering aufbauen. Und nach dem Lockdown, muss ich sagen, bin ich ein bisschen humble geworden und ein bisschen demütig geworden. Ich habe auch kürzlich für eine Theatergruppe ein Wochenende gekocht in einem Retreat, einfach vegan, weil die ein neues Fleisch essen waren. Aber die haben mich gebucht als Köchin, um die zu verpflegen, Tag und Nacht, während sie an der Probe waren, so eine Comedian-Theatergruppe. Und das war total gut gewesen. Also einfach mal so wieder ein paar Tage nur in der Küche stehen und Leute zu nähren, das ist schon etwas, was mir viel gibt. So. Ich muss sagen, bei den Caterings und bei vielen Events mache ich das gar nicht mehr, weil ich habe meinen Chefkoch, ich habe mein Team, ich bin eigentlich nur noch der kreative Rezeptentwickler und mache Gästebetreuung und bin an der Front. Und der Retreat dort auch, also ich organisiere selber keine Retreats, also ich organisiere nicht Yoga-Lehrer und mache da so ein Programm, sondern ich bin dort auf Mandatsbasis als Köchin engagiert. Mhm. Also ich habe dort einfach eine Woche, wo ich werde der Future Cuisine Plant-Based Food für die Retreat-Teilnehmer kochen. Von dem her, ja. Aber in Zukunft, ich könnte mir vorstellen, etwas in die Richtung schon irgendwann mal zu machen. Ich beschäftige mich auch sehr mit dem Thema von der Frauen und Essstörungen, weil ich früher in jungen Jahren also etwas gelitten habe und meinen Weg eigentlich durch die intensive Auseinandersetzung mit Nahrung und wieder mit gesunden Verhältnis zu Nahrung bin ich gesund geworden und ich möchte gerne diese Erfahrung irgendwann mal auch Frauen weitergeben und dort unterstützend sein. Aber für das brauche ich noch ein bisschen mehr Reife, noch ein bisschen mehr graue Haare, noch ein bisschen mehr. Ich möchte etwas ganz Eigenes und Neudenkendes machen, um diesen Frauen helfen können. Vielleicht auch Männer. Von dem her, ja, werde ich irgendwann mal vielleicht auch selber Retreats organisieren. Aber das ist ein Langzeitprojekt, wo ich noch genauer muss darüber nachdenken.
Sehr schön. Ich glaube, das ist doch ein guter Schluss. Wo findet man die noch neben Jelmoli und der Kubo Cake? Ich zum Beispiel so auf Social Media, auf Instagram, glaube ich, Webseiten, wo sonst noch? Für alle, die genau. Das möchten finden.
Ich glaube, am besten auf Future Cuisine oder laurinwilbolz.ch einfach sich für den Newsletter anmelden, dann gibt man sicher auch News. Und ich denke schon, Instagram im Moment ist schon der Kanal, also ich bin jetzt sehr antizyklisch und poste und mache eigentlich Storys nur, wenn ich am Arbeiten bin. Also ich teile halt dort nichts aus meinem privaten Leben. Aber auf Instagram in den Storys sieht man sicher, was läuft oder was kommt. Und natürlich auf unserem Eventkalender auf der Future Cuisine Webseite.
Sehr schön. Ich tue das doch verlinken.
Danke vielmals.
Merci vielmals für deine Zeit.
Falls ihr mehr zu Lauren wollt wissen, findet ihr wie versprochen ihre Links in den Shownotes. Ihre Kochbücher könnt ihr relativ einfach online bestellen und ihr Kubo Cake ist bei Jelmoli aktuell erhältlich. Dann hoffe ich doch sehr, dass euch die Podcast-Episode gefallen hat. Gebt mir noch gerne ein Feedback und es würde mich freuen, wenn ihr den Podcast teilt oder positiv bewertet. Am liebsten natürlich beides. Ebenso würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, was heisst Podcast Tête à Tête. Ciao zusammen, macht's gut und bleibt gesund.